Herzlich willkommen zum Malerblatt Podcast. Ich bin hier mit der Silbermedaillengewinnerin von den Euroskills, die Anna Hüllner.
Hallo.
Unser Rahmen ist heute die Deutsche Meisterschaft in Münster. Wir sind bei Brilux im Konferenzraum und nehmen da unseren Podcast auf. Hallo Anna.
Hi, ich freue mich hier zu sein.
Und ich freue mich, dass du da bist. Du hast ja ein Herning Silber geholt und das war der erste Erfolg fürs deutsche Malerhandwerk nach 20 Jahren. Und wie fühlt sich das für dich jetzt an, so mit, wenn es ein bisschen sacken lässt? Kannst du da was erzählen? Hast du schon realisiert so richtig oder ist das immer noch so ein super Gefühl, dass man morgens aufsteht, so ein bisschen surreal?
Also es ist schon noch surreal. Ich denke immer noch, das ist irgendwie so ein bisschen wie im Traum passiert. Also nicht, dass ich selber da war, sondern ich gucke da eher so von der Ferne auf mich herab. Und das ist war einfach ein tolles Gefühl und ist noch gar nicht so richtig angekommen.
Noch nicht so richtig angekommen, ja. Ich weiß nicht, wie lange ist das her? 4 Wochen oder 5 Wochen?
Ja, das war ja Mitte September. Mitte September.
Also, genau. Aber wir zeichnen den Podcast am 11. November auf übrigens. Und wenn du an deine ersten Schritte im Malhandwerk zurückdenkst, was hat dich an dem Beruf so gepackt, dass du dabei geblieben bist und dann auch mal dich für die Nationalmannschaft interessiert hast?
Ja, also das Handwerk begeistert mich einfach oder auch halt speziell der Malerberuf, den ich ausüben darf, weil es einfach das Handwerkliche, das Praxisnahe mit der Leidenschaft, die ich habe fürs Malen verbindet. Und das ist halt, ja, fand ich schon immer spannend und habe mich dann dafür entschieden und fand es direkt cool.
Du bist, glaube ich, auch bei einem relativ großen Betrieb und machst aber auch außergewöhnlichere Sachen. Kannst du vielleicht da ein bisschen von deinem Beruf erzählen, was dein Alltag eigentlich so ist?
Ja, also wir machen viel eher mehr die Kulisse, wir gestalten die Figuren und Vergoldungen, also eher auch so Richtung Kirchenmalerei, Richtung Theatermalerei. Da geht es schon eher in die künstlerische Richtung, aber wir decken natürlich auch die Basics ab.
Du bist im Europapark Rust angestellt, ne?
Genau. Ja.
Kannst du ein bisschen erzählen, wie da dein Arbeitsalltag aussieht? Also, oder gibt es keinen so richtigen Alltag, weil immer was anderes zu tun ist?
Das ist richtig, ja. Okay. Also wir haben nicht so den normalen Alltag. Es kommen immer unterschiedliche Aufträge rein. Und ja, da muss man einfach auch improvisieren und schauen, was dann an dem Tag los ist und was für ein Auftrag reinkommt. Aber es ist immer spannend und ja.
Kannst du mal einen spannenden sagen, der nicht ganz alltäglich ist, was du vielleicht jetzt in den letzten Wochen erst machen musstest?
Also wir haben zum Beispiel den Durchgang vom Colosseo zum Andalus gestaltet mit einer Steinoptik und so. Und es ist dann wieder auch ein größerer Auftrag mal seit längerer Zeit, wo man dann natürlich mehrere Tage dran verbringt. Und das ist ja immer spannend, was dann halt noch kommt.
Genau. Wie bist du zu dem Betrieb gekommen und wie bist du überhaupt so ins Malerhandwerk gerutscht?
Also in den Betrieb bin ich gekommen durch meine Kollegin im Bundesfreiwilligendienst. Die hat mir dann gesagt, man könnte ja mal schauen, jetzt an meiner Stelle, auch, was der Europapark so ausbildet. Und dann bin ich da drauf gestoßen und das Malen lag mir halt schon immer, also auch seit klein auf. Und deswegen habe ich dann einfach mal geguckt, was da so ausgebildet wird und habe gedacht, Maler und Lackierer wäre ja eigentlich dann die perfekte Schnittstelle für mein Hobby und auch den Beruf dann.
Also du malst auch hobbymäßig und
ja, genau.
Dann künstlerisch oder was kann man sich da vorstellen, dass du mit Malhandwerk verbindest?
Ja, also künstlerisch, aber halt dafür einfach auch den Umgang mit dem Pinsel und mit der Farbe. Ist ja egal, ob man jetzt in die Kunst geht oder ob man an der Fassade malt, muss man natürlich halt irgendwie das im Gefühl haben, wie man damit umgeht. Und das, genau.
Aber du malst schon auf Leinwand? Oder?
Ja, genau, okay. Mit Ölfarbe. Jetzt eher weniger, weil ich habe eigentlich gar keine Zeit gerade. Aber wäre schön, wenn ich irgendwann wieder mehr Zeit dafür finde und das noch verwirklichen kann, ja.
Wie war das jetzt so gerade in den Wochen nach den Euroskills? Ist da jetzt so eine richtige Lawine lostreten, dass du auch so von der Öffentlichkeit so ein bisschen vereinnahmt wirst? Oder wie lief das ab? Also wirst du wahrscheinlich schon mehr in der Öffentlichkeit stehen als je zuvor, denke ich mal. Als jetzt, wenn man nur in Anführungszeichen, nur im deutschen Nationalteam Mitglied ist.
Naja, also da sind wir ja auch schon gut dabei in der Öffentlichkeitsarbeit im Nationalteam. Also da wird es auch immer mehr und auf Social Media, damit man auch gerade die jüngere Zielgruppe erreicht, die halt sich potenziell für den Malerberuf auch interessiert. Aber jetzt, so nach den Euroskills, kommen natürlich auch so Step-by-Step mal so Podcast-Anfragen. Jetzt darf ich hier sitzen zum Beispiel. dass ich jetzt auch mehr auf Social Media teile von meinem Beruf und auch von meinem Werdegang, damit ich vielleicht auch einfach neue junge Leute damit inspirieren kann.
Also du willst wirklich schon auch für dein Handwerk jetzt stehen? Also wirklich da sagen, schaut mal, was es für ein tolles Handwerk ist, wie kreativ man hier sein kann, was man alles machen kann.
Ja, voll, voll. Also das ist auch die Message, die ich rausgeben will, dass es einfach echt ein toller Beruf ist und dass es viel mehr beinhaltet, als jetzt nur, man geht auf Baustelle und macht da sein Ding oder macht den ganzen Tag nur weiße Wände oder renoviert Wohnungen. Es kann in jede Richtung gehen und für jeden ist, denke ich, im Malerberuf auch was dabei. Ja.
Okay, dann kommen wir mal wieder zurück auf die Euroskills. Vielleicht können wir da nochmal auf deine Vorbereitung schauen. Wie sah denn dein Training konkret aus? Ich habe jetzt vorher die Gelegenheit gehabt, mit Matthias List schon zu sprechen. Das ist der Nationaltrainer der Maler. Und der hat schon geschwärmt, wie fleißig du da warst und wie viel du auch noch mit dem Yannick Menzinger noch trainiert hast beispielsweise. Mhm. Und auch wie viel Energie du bereit warst, da zu geben. Kannst du einfach mal sagen, wie das konkret aussah vielleicht?
Also ich habe mich natürlich auch im Betrieb vorbereiten dürfen. Wir haben da die Koje nachgebaut und da durfte ich auch dann die Techniken üben oder halt auch auf Schnelligkeit einfach mal trainieren. Dann gab es aber auch natürlich noch anderweitige Trainings, zum Beispiel mit dem Diego Gomez Velasquez, der mir halt das Lackieren auch näher gebracht hat, oder der Gregor Botzet, der ja auch hier in der Jury ist und dafür zuständig ist, dass alles so läuft. Der hat mir dann auch nochmal richtiges Tapezieren gezeigt und da haben wir auch den ersten richtigen kompletten Durchlauf gemacht von der Wettbewerbsaufgabe. Das war auch sehr spannend. Und dann habe ich noch trainiert mit Yannick Menzinger in der Firma, auch von ihm, also von seinem Papa, und dort dann auch noch mit Matthias. Genau. Und das war so eine richtig umfassende, anstrengende, aber auch echt tolle Vorbereitung und ich finde es Wahnsinn, wer da alles dahinter stand und dass ich das so machen durfte. Das war echt schon toll.
Wo hast du am meisten Trainingsbedarf gesehen für dich jetzt, als du angefangen hast, wo du gesagt hast, ich gehe zu den Euroskills, ich möchte es machen? Wo hast du gesagt, da habe ich vielleicht noch Schwachpunkte, da müsste ich nochmal nachholen oder trainieren? Oder hast du gezielt auch deine Trainer darauf angesprochen, das möchtest du noch machen? Oder sendest die Trainer dann schon selber, was noch gemacht werden sollte? Oder wie läuft sowas ab?
Ja, das war eigentlich ein Zusammenspiel aus beiden Seiten. Also ich habe gesehen, wo ich noch Schwächen habe und natürlich haben meine Trainer das auch direkt gesehen, weil es ging dann auch am Ende nur noch um Feintuning und Tapete war noch nie meins. Das habe ich dann irgendwann halt echt lernen müssen. Lackieren mit einem Wasserlack, eine Tür lackieren mit der Rolle ist halt jetzt auch nicht mehr so zeitgemäß, aber musste man halt machen und dann muss das Finish natürlich auch echt spiegelglatt sein und genau, das waren echt Sachen, die ich noch lernen musste. Und der Speed-Wettbewerb sowieso, weil Schnelligkeit und dann volle Konzentration ist einfach schwierig, beides direkt abzurufen.
Und kannst du das vielleicht so in Stunden beziffern, wie lange du da dann trainiert hast? Kann man da sagen, so 1000 Stunden, 500 Stunden oder so? Oder? Nee. Schwierig zu sagen.
Schwierig. Ich bin sowieso schlecht im Schätzen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe so viel. Ich müsste mal zusammenschreiben tatsächlich. Mhm. Das wäre mal interessant, ja. Kann ich machen.
Okay. Ja, kann man mal nachreichen. Nur ich finde es einfach interessant, also auch diese Motivation zu haben, weil soviel ich weiß, läuft das Training ja nach Feierabend ab, oder? Also man wird ja nur für eine gewisse Zeit freigestellt. Genau. Und ansonsten kann man dann nach Feierabend noch trainieren oder am Wochenende und so. Und da braucht man ja schon eine hohe Eigenmotivation.
Ja, also es lief wirklich auch beim Betrieb teils ab. Also sie haben mich schon auch unterstützt. Aber ich habe dann natürlich auch unbezahlten Urlaub investiert und an den Feiertagen war ich dann im Betrieb und so. Mhm. Und dann war es auch einfach schön, so die leere Werkstatt und man kann da werkeln und weiß auch einfach, hey, ich muss da und da noch nachjustieren. Das hat schon geholfen.
Okay. Ja. Dann kommen wir jetzt mal nochmal auf den Wettbewerb zurück an sich. Du hast im Malerblatt Print Interview, also im Malerblatt im Heft erzählt, dass du am zweiten Tag bei den Euroskills sehr nervös warst. Was hat dir da geholfen, dass du dich wieder fokussieren konntest?
Also mein Matcha Latte am Morgen hat mir geholfen, denn da hatte ich mein Pulver dabei da. Und einfach auch die Noise Cancelling Earpods hatte ich drin, damit ich die ganzen Besucher auch ausblenden kann. Und dann habe ich mir halt auch immer auf der Fahrt von von Billund nach Herning habe ich mir immer meine Motivationsplaylist angehört. Dann war ich schon mal ein bisschen gepusht. Und dann habe ich einfach wieder frisch starten können und dann wieder von neu mich fokussieren können. Okay. Und dann muss man einfach auch selber so innerlich gucken, was hilft einem da. Manche machen viel über die Atmung. Ich habe dann auch versucht, mich so zu entspannen, was natürlich mäßig funktioniert in so einer anspruchsvollen Situation. Aber das, ja, das geht schon. Dafür haben wir ja auch die Mentaltrainer gehabt.
Also ist das auch Teil des Trainings tatsächlich, dass man da sagt, ihr steht da unter wahnsinnigem Druck und Fokus. Das wird dann auch trainiert oder ihr werdet darauf vorbereitet? Oder?
Ja, genau. Okay. Also da gab es 3 Mentalcoaches, die uns da geholfen haben, auch aus dem Spitzensport, die auch schon wissen, was sie tun und wissen, worauf es auch ankommt. Und das war echt, das war cool. Also es war echt schön.
Was war der größte Unterschied vom Training zum Wettkampf? Also weil man sagt ja immer, man kann bestimmte Sachen nicht trainieren. Also zum Beispiel Elfmeter, da kann man beim Fußball jetzt, da kann man die Drucksituation auch nicht simulieren im Training. Man kann zwar die Technik üben, aber den Druck nicht. Ist es genauso auch bei den Euroskills im Vergleich zum Training, dass gerade der Druck oder das öffentliche Brennglas vielleicht das Problem ist? Oder gibt es noch andere Sachen, die einen da ein bisschen überraschen können?
Ja, also der Druck auf jeden Fall. Die Menschenmengen halt. Das kann man nicht
trainieren. Sagen, wie viele Leute waren da, Zuschauer?
100.000 Leute. Okay. Also das war erstens laut und zweitens halt ultra anstrengend, sich da nicht ablenken zu lassen. Mhm. Wenn dann mal eine Gruppe von Leuten einfach so bei dir steht und über die Schulter guckt, dann ist das... Natürlich durften die nicht bis zu uns hin. Es gab ja eine Bande, aber du merkst halt, wenn da Leute hinter dir stehen und dann halt auch nicht weggehen, dann denkst du, ah, geh doch jetzt weg, ich will mein Zeug da machen. Aber da muss man einfach, darf man sich gar nicht aus dem Konzept bringen lassen. Und da wird man ja auch hier schon bei der Deutschen Meisterschaft so ein bisschen drauf hingeführt, weil hier ja auch immer es wuselt und Leute hin und her gehen und dir über die Schulter gucken, auch schon bei der Gesellenprüfung. Also die Prüfer laufen durch und machen dann und schütteln den Kopf und du denkst, was habe ich jetzt falsch gemacht? Aber da muss man einfach drinnen bleiben und genau, das kann man nicht trainieren, aber man kann sich nur vorstellen, wie es wäre, wenn. Und dann halt gewappnet sein für den Tag, wo es losgeht.
Hatte ich irgendwas auch kalt erwischt? Wo du sagst, du stehst jetzt da an der Kabine und denkst, hast du so eine Blackout-Situation oder sowas? Gab's das?
Also Blackout nicht, aber Respekt hatte ich halt definitiv vom Speed-Wettbewerb. Ich glaube, jeder am meisten. Und da hat man schon gemerkt, wo es dann losging, wo wir den auch bekommen haben. Die Aufgabe hat jeder gezittert und war jeder hektisch. Und dann muss man halt in so schneller Zeit alles abrufen, was man trainiert hat. Und das war ist meine Horrorvorstellung immer noch. Mhm. Weil für mich schließt sich das ganz genaue Arbeiten mit Zeitdruck aus. Deswegen kommt es für mich eh nie zusammen. Und dann muss man das halt aber trotzdem machen. Und dann passieren Schlüsselfehler. Ist mir auch passiert. Aber es hat ja im Endeffekt trotzdem noch geklappt.
Was war der Schlüsselfehler?
Ich habe zuerst, also man hat ja verschiedene Felder in dieser Flächengliederung. Und da muss man dann die Farben ins genaue Feld reinstreichen. Dann habe ich halt die 2 in die 3 gestrichen. Okay. Und dann musste das nochmal trocknen mit Föhn und so. Und dann war ich halt auch im Zeitverzug einfach. Mhm. Aber ja.
Kannst du nochmal die Eckdaten nennen? Vielleicht, wie lange war Zeit für den Speed-Wettbewerb und wie lange ging an sich der ganze Wettbewerb?
Also wir hatten 18 Stunden Zeit für den Wettbewerb und der Speed-Wettbewerb, da durfte man maximal 1 Stunde dafür brauchen. Aber die schnellste war die Isländerin, die war nach 19 Minuten fertig. Was ich nicht weiß, wie das funktioniert hat, aber ja.
Ja. Wie viel wurde die zum Schluss dann?
Weiß ich gar nicht im Ranking, muss ich auch nochmal auf die Liste gucken. Habe ich aber auf dem Handy. Okay. Aber ja, ich meine, Schnelligkeit ist dann halt im Endeffekt auch nicht Präzision. Deswegen lieber gucken, dass man fertig wird und dass man halt auch alles hat und genau hat, anstatt da zu huddeln dann. Und Erste sein oder Schnellste sein zu wollen. Das war generell nicht mein Ziel. Ich wusste auch, das schaffe ich nicht. Okay.
Kommen wir mal zu den technischen Einblicken. Wir haben jetzt lange schon geredet zwar über die Euroskills und du hast gerade nochmal dargestellt gehabt, wie der Speed-Wettbewerb ablief, wie viel Zeit du hattest. Aber kannst du uns mal eine typische Aufgabe sagen, was du machen musstest bei den Euroskills, woran es vielleicht gehabert hat, was richtig gut lief und wo du dann gesagt hast, okay, da kann ich jetzt das einsetzen, was ich trainiert habe und das geht mir jetzt leicht von der Hand.
Also alle Aufgaben umfassend oder jetzt mal eine
speziell? Einfach mal eine rausgreifen, genau.
Okay, also die die freie Technik zum Beispiel, die lag und liegt mir halt auch am meisten immer. Das war auch bei der Deutschen Meisterschaft schon so. Und da habe ich halt auch drauf trainiert. Da konnte ich mein Material verwenden, da konnte ich mir mein Design selber aussuchen. Und dann hat man natürlich auch den Plan, wie was schon vonstatten geht. Da habe ich auch gedacht, das klappt bestimmt alles. Und dann kommen aber trotzdem an dem Tag auch andere Trocknungszeiten wegen dem Klima in einem Raum. Oder der Untergrund löst sich vielleicht, wenn man zu festem Tesa abgeklebt hat oder so. Aber es war zum Glück nichts Gravierendes, was dann schief lief, sondern es waren einfach Kleinigkeiten, wo man sich drauf einstellen musste. Dann habe ich halt anderes Tesa genommen und dann ging das. Und man durfte ja auch die Untergründe vorbereiten am Vorbereitungstag, von dem her war das gut.
Also warst du da relativ pragmatisch, wenn mal was nicht funktioniert hat, da hast du dich nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern hast gedacht, okay, ich muss jetzt Autofokus und...
Ja, muss man dann in dem Moment. Also ich bin dann eigentlich schon eher jemand, der sich gerne seinen Plan macht und dann auch sich gerne daran hält. Aber wenn natürlich andere Gegebenheiten sind, muss man dann ganz schnell umswitchen. Ich hatte zum Glück auch Matthias da, mit dem ich dann auch immer Rücksprache halten konnte. Und ey, wo soll ich jetzt noch, was kann ich jetzt noch machen oder wo kann ich was ändern oder so. Und dann konnte er mir da auch immer guten Rat geben. Aber natürlich muss man auch selber Sachen entscheiden dann in der Wettbewerbszeit, weil man halt keinen Kontakt zu jemand haben darf. Und dann musste ich schon oft improvisieren, aber es hat im Endeffekt funktioniert, ja.
Wie war dein Zeitmanagement? Also wo hast du gewusst, oh, für das werde ich am meisten Zeit brauchen, mit dem fange ich vielleicht an, und wo hast du gesagt, das lege ich erstmal nach hinten, das kriege ich aber zum Schluss noch zur Not hingedeichselt?
Also angefangen habe ich mit der freien Technik und mit der Türlackierung, einfach wegen der Trocknungszeit. Aber am meisten Zeit habe ich gebraucht für das Design. Also da plant man schon so mit 10 Stunden von 18. Und die restlichen Aufgaben müssen alle in die 8 Stunden reingepackt werden. Weil das Design übertragen mit dem Raster und mit den Linealen, und da muss jeder Messpunkt Millimeter genau passen, da braucht man einfach Zeit dafür. Und dann hilft es auch nicht zu sagen, ich mache das schneller, weil dann fehlt die Genauigkeit. Und deswegen wusste ich, da muss ich auch voll konzentriert rangehen. Dann hat man natürlich aber auch Aufgaben, wo man dann einfach mal wieder voll drauf spachteln kann. Dann hat man da wieder so seinen Ausgleich zu dem Genauen. Und so habe ich dann immer hin und her geswitcht. Wenn ich gemerkt habe, ich zitter gerade zu sehr mit der Hand, bin ich an die Spachteltechnik gegangen. Und wenn ich gemerkt habe, ich muss mal wieder, brauche einen klaren Kopf, dann bin ich wieder rübergegangen.
Also auch da recht pragmatisch dann vorgegangen, oder? Aber das lernt man, denke ich mal, auch dann, wenn man schon mehrere Wettkämpfe gemacht hat. Und das musste ich ja auf dem Weg dahin vermutlich machen, mehrere Wettkämpfe. Also deutsche Meisterschaften ja auf jeden Fall. Und dann auf Landesebene vermutlich ja auch schon welche gehabt.
Ja.
Aber unterscheidet sich dann schon nochmal enorm, oder? Da vom Druck her, oder ist ja, der erste auch Wettkampf vielleicht doch auch noch was Besonderes auf regionaler Ebene? Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast dann.
Ja, also der erste Wettkampf war eigentlich relativ unspektakulär, weil ich hatte nur einen Mitkonkurrent, und dann hieß es auch erst, oh ja, wir können den gar nicht anfangen, weil der hatte nämlich keine Platten vorbereitet. Dann habe ich dem noch meine Übungsplatten zur Verfügung gestellt, dann haben wir das doch noch machen können. Und dann war das eigentlich so ein bisschen auch wie die Gesellenprüfung. Wir hatten da einen Raum und konnten da arbeiten, und dann wurde es halt immer anspruchsvoller und immer auch aufregender, je höher die Stufe wurde. Und schon auf Baden-Württemberg-Ebene habe ich gedacht, oh Gott, jetzt bin ich da mit den Besten aus dem Bundesland. Und dann ging es irgendwann nach Berlin und ich dachte, krass, ich darf jetzt hier mein Bundesland vertreten. Und dann habe ich das gar nicht mehr so richtig realisiert. Ich glaube, ich muss mir jetzt auch nach dem Ganzen noch mal eine Zeit nehmen, wo ich das mir anschauen kann, wo ich das aufarbeiten kann und denken kann, ja, das war wirklich so.
Mal ein bisschen stolz sein, auch auf sich.
Ne? Ja, das fällt mir sowieso schwer, weil ich einfach einen hohen Anspruch habe an mich selber, aber genau.
Und wie hast du es wahrgenommen? Also gerade jetzt im Wettkampf, schaut man da mal nach rechts und links, was macht die Konkurrenz? Oder ist man da wirklich so komplett fokussiert und sagt, nee, ich darf mich nicht ablenken lassen und das bringt mich bloß aus dem Konzept?
Also ich habe schon ab und zu mal rüber und rüber geguckt, auch wenn was schief ging oder so, dann habe ich auch versucht zu helfen. Oder wenn dann die Wettbewerbszeit rum war, dann konnte man sich auch unterhalten und hat gefragt, hey, wie läuft's denn bei dir? Und dann habe ich auch nach dem Wettbewerbstag immer mal eine Runde gedreht und mir alles angeguckt, aber habe versucht, mich nicht davon aus dem Konzept zu bringen, weil wenn der andere irgendwo anders weiter ist, heißt das ja nicht, dass es, dass er am Ende besser ist oder am Ende schneller ist. Deswegen, genau, habe ich das versucht, einfach zu speichern, aber nicht an mich ranzulassen.
Aber kann man sich da von den, wenn man jetzt da abends so eine Runde dreht und sich die anderen Arbeiten anguckt, kann man sich da noch irgendwie eine Idee oder eine Inspiration holen? Oder ist da jeder dann schon so weit in seinen Arbeiten, dass man dann immer so improvisieren kann oder das nochmal so komplett umdrehen kann, wenn man da jetzt wirklich was sieht, man sagt, Mensch, oh, so hätte ich es auch machen können?
Ja, es gab schon Sachen, wo ich auch gedacht habe, ah ja, okay, die haben es so gemacht. Zum Beispiel sind manche auch beim Design ganz anders mit den Farben vorgegangen, haben zuerst die eine Farbe gestrichen, dann die andere. Aber viele haben es auch so gemacht wie ich. Und dann dachte ich, ah, ich bin eigentlich schon ganz gut dabei mit dem System, was ich so habe und was Matthias auch gesagt hat, macht das auf jeden Fall so. Und genau, dann, aber auch wenn ich da jetzt was gesehen hätte, wo ich gesagt habe, oh, der macht das ganz anders, dann muss man da trotzdem auch bei seinem bleiben, weil wenn man dann zu viel andere Dinge noch mit reinnimmt oder so, dann geht es komplett schief. Also da muss man schon sein Ding durchziehen und kann dann vielleicht noch Feinheiten switchen, aber so grobe Vorgaben und groben Plan muss man schon mitbringen.
Wie lief das denn ab nach so einem Wettkampftag, wenn man dann abends ins Hotel geht? Ist man dann komplett fertig einfach oder gibt es dann noch Rücksprache mit dem Nationaltrainer oder macht man sich vielleicht noch Gedanken, was könnte ich morgen noch besser machen? Oder könnte uns einfach mal mitnehmen, man geht da raus, ist wahrscheinlich todmüde.
Ja.
Und dann?
Ja, dann habe ich natürlich immer noch mit Matthias auch Rücksprache gehalten, aber er hat dann gesagt, ja, so, also es war eigentlich immer recht kurz, weil er gemeint hat, ja, da und da vielleicht noch, aber mach einfach so weiter. Er hat echt gesagt, mach einfach so weiter und ich habe dann, echt, ja, gibt's nicht nochmal so, und er so, nee, mach, das passt schon so. Okay. Und dann wusste ich, okay, ich bin auf einem ganz guten Weg. Mhm. Und dann ging es eben rüber in unser Skills Village nach Billund mit dem Bus. Und da hatten wir dann meistens noch mit unseren Teamleadern halt so Team-Meetings. Wie geht's euch? Was war heute so los? Und dann hat man auch von den anderen Teilnehmern einfach erfahren, hey, wie lief's beim Bäcker oder wie lief's jetzt beim Koch? Genau. Mhm. Und das war auch interessant.
Also gewerkeübergreifend noch dann Kontakte geknüpft sozusagen, oder?
Ja, also okay. Wir haben uns ja schon alle gekannt innerhalb vom Nationalteam. Ja. Und deswegen war das dann schön, von den anderen auch zu wissen, wie es läuft.
Hast du auch mit internationalen Konkurrentinnen oder Konkurrenten reden können nach dem Wettbewerb oder abends mal so? Oder seid ihr vielleicht sogar noch in Kontakt mit noch?
Ja, doch, mit ein paar bin ich auch noch in Kontakt und man hat sich natürlich auch immer ausgetauscht. Am meisten aber tatsächlich immer am Morgen, bevor es losging, weil da war man noch frisch und hey, ja, worauf achtest du heute oder was musst du heute noch so machen? Weil am Tag, also am Abend danach war, glaube ich, jeder einfach zu fertig und dann hat man vielleicht mal gefragt, und wie geht's dir? Aber so wirklich, was hast du heute gemacht? Oder will man auch einfach das fertig sein lassen und einfach sich auf den nächsten Tag fokussieren.
Das war der Malerblatt-Podcast mit Anna Hüllner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.